niks.
Geht doch.
Wer redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, jener Sendung, bei der ich mich mit Christoph Raffel zusammen telefoniere. Wir Weine trinken und reden, meistens über die Weine und die Winzer. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
So, seit ich die Titelmusik mit händisch, also mit dem Finger ausblende, blendet die auch richtig aus. Dieses automatische Blenden funktioniert nicht mehr, aber ist eigentlich auch egal. Ne? Was hat das in der Sendung zu suchen? Oh, ich habe vergessen, den Chat anzumachen, siehst du?
Oh. Die werden sich ganz vernachlässigt fühlen.
Genau, verdammt nochmal.
Oder denken, findet überhaupt was statt heute?
Die trinken noch mit, ja genau.
Ja,
okay. Die trinken noch mit.
Naja gut,
Chat funktioniert ja auch nicht. Hier funktioniert nichts, die ganze Technik funktioniert nicht. Aber so ist das im Podcast. Da funktioniert nichts die Technik
funktioniert,
nicht.
Ja.
Genau, nicht einmal der
Vollfederhalter ist angespetzt.
Apropos, hast du schon Tassilo geguckt?
Nee, das liegt leider daran, dass der, wir haben ja keinen Fernseher, sondern ja. Ich habe so einen alten Mac Mini und bei dem ist irgendwie die CD, also die DVD-Abspielfunktion kaputt
gegangen. Das CD-Laufwerk.
Ja, das CD-Laufwerk. Gut, heute haben die eh keine mehr, aber ich habe noch einen mit, ich habe ja noch einen mit CD-Laufwerk, das hilft mir aber jetzt genau gar nichts mehr, weil ja jetzt mit, weil ich natürlich daran so ein DVB-T angeschlossen habe, ja,
ja
und mein Fernsehsignal und jetzt geht gar nichts mehr.
Ja, Fernsehen
also weder ist DVD noch DVB-T, weil eigentlich hätte der Rechner, das ist so ein 2006er Mac Mini, der hätte eigentlich alle technischen Voraussetzungen für DVB-T2.
Ach was?
Nur, dass ich das Betriebssystem nicht mehr auf 10.9 updaten kann.
Nein, das kann doch nicht sein.
Das macht er nicht. Macht er nicht. Ich habe irgendwie 10, 6, 9 oder sowas auf dem Rechner und er weigert sich, irgendwas anderes da drauf zu spielen. Der ist total ätzend.
Das kann aber doch nicht sein. Also woran liegt das denn? Also
ich glaube, dass der Rechner, der wird zwar von der Prozessorleistung her und vom RAM, der da eingebaut ist, gut genug für diese DVB-T2 USB-Stick,
ja.
Aber er ist irgendwie nicht leistungsstark genug für die neueren Versionen von macOS. Was irgendwie total bescheuert ist.
Kannst du denn wenigstens irgendwie so Mediatheken streamen, dass du dir wenigstens so einzelne Sachen, so tolle Sendungen wie zum Beispiel.
Nee, das geht auch nicht mehr, weil nämlich die Safari-Version von 10.6.9 jetzt so alt ist oder auch Firefox oder was auch immer, dass die diese Mediatheken nicht mehr aufrufen.
Na super.
Also ich habe eigentlich einen funktionsfähigen Rechner, Klammer auf, bis auf das DVD-Laufwerk, Klammer zu, kann damit aber jetzt eigentlich nicht mehr viel anfangen, weil das Einzige, was es getan hat in den letzten Jahren, war sozusagen als Media-Rechner zu funktionieren. Ja.
Das ist
ja
zum Kotzen.
Ist total, ja, also ich finde es auch ätzend. Also
das kenne ich von Apple aber so gar nicht. Also das funktioniert doch immer ewig, das Zeug.
Ja, es funktioniert ja auch. Ja, funktionieren tut's.
Ja. Bloß halt nicht so, wie man es gerne hätte. Genau. Kümmern wir uns um die angenehmen Dinge des Lebens.
Genau.
Weggefahren. Also ich war nirgends. Ich fahre erst demnächst weg zum Essen.
Du warst immerhin bei mir in Hamburg
zum Essen. Ja, genau. Im Triffig waren wir.
Genau.
Was echt gut war. Also ich war echt erstaunt. Ja. Also ich hatte davon bisher ja immer nur viel gehört.
Ja.
Und
weil du dich in der Triffigblase bewegst.
Weil ich mich in der Triffigblase bewege. Nein, wirklich, also ist echt empfehlenswert. Ja. Und was ich jetzt auch so im Nachhinein nochmal dachte, ist, das war jetzt nicht so teuer. Also das war schon teuer. Das machst du jetzt halt nicht alle zwei Wochen irgendwie.
Nein, aber weil wenn du da isst, dann isst du ja gerne auch ein Menü und ich finde es auch, also ich finde, es gehört gerade für Hamburg definitiv zu den wenigen guten, gehobenen Mittelklasse-Restaurants, also die einfach auch irgendwie die Gastroszene einer Stadt ausmachen, finde ich, die sind ja total wichtig, weil irgendwie alles, was da drüber ist, so Sterneküche und sowas, das können wir uns ja eh kaum leisten.
Ja.
Und ein gutes, gehobenes Mittelklasse-Restaurant mit Anspruch, mit Ideen und so weiter zum vernünftigen Preis findet man in Hamburg viel zu wenig. Und da ist der Olli eine sehr, sehr angenehme Ausnahme.
Was findet man denn dann? Also Sterneläden, klar.
Ja.
Weil die ja alle Geld haben da, wie blöde.
Ja, genau. Man findet sehr viele einfach. Also so typische Länderrestaurants
mhm.
und sehr viel teure Küche und sehr viel günstige Küche. Aber das, was dazwischen ist, das ist sehr selten. Es tut sich im Moment so ein bisschen was. Da sind jetzt so 2-3 Sachen irgendwie so aufgeplöppt, die ich jetzt, also wo ich teilweise schon war, teilweise noch nicht, was irgendwie so ein bisschen Hoffnung macht.
Was eigentlich doch seltsam, also ich finde das ganz seltsam, dass das ist doch dann eindeutig eine Marktlücke auch für Hamburg, oder nicht? Oder wohnen da nur Leute, die entweder gar kein Geld haben oder unendlich viel?
Nee, aber das ist halt auch was sozusagen gestandene Gastronomiebesucher hier in Hamburg auch der Stadt ankreiden, ja, dass es in diesem Bereich, in diesem Segment viel zu wenig gute Restaurants gibt. Woher das kommt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und es scheint auch nicht so einfach zu sein, die zu halten wiederum, weil ich in der kurzen Zeit, in der ich jetzt hier in Hamburg bin, auch schon welche habe kommen und gehen sehen in diesem Bereich, die eigentlich meiner Meinung nach sehr gut waren. Also aus welchen Gründen die dann auch immer Schluss gemacht haben.
Aber ist halt schwierig, ne? Also so zum Italiener bei mir, also jetzt meine kleine Trattoria hier auf der Ecke, da gehst du halt pro Nase mit dem 20er raus und hast 2 Bier getrunken und gut gegessen. Und in den etwas teureren Läden bist halt so 30, 40 Euro los. Das überlegst du dir dann aber schon ja irgendwie intensiv, ne? So, schon wieder ein 50er ausgeben. Oder dann, wenn du sagst, gehobene Mittelklasse, da bist du dann halt schnell mit Getränken beim 100er für so einen Abend pro Person. Und das macht, vielleicht macht man es doch nicht oft genug. Ja. Und die Sterne-Dinger, die kalkulieren ja sowieso völlig anders. Die haben ja weniger Plätze, ja, und da zahlen die Leute ja auch jeden Preis. Also, ja. Vielleicht ist das tatsächlich irgendwie, das wäre mal interessant, das mal irgendwie wirklich wissenschaftlich zu untersuchen. Also mal zu gucken, was sind die Gründe dafür, dass solche Läden immer wieder zumachen.
Ja. Aber beim Audi musst du eigentlich nicht mit 100 Euro rausgehen. Also kommst du eigentlich mit einem 3-Gänge-Menü kannst du gut mit 40 Euro auskommen. Dann nimmst du noch irgendwie zur zweiten eine Flasche Wein und eine Flasche Wasser. Dann bist du aber noch lange nicht bei 100 Euro pro Person. Ne?
Ja.
Also,
Ja, stimmt, wir haben es eher krachen lassen, als wir da waren.
Ja. Naja, ich hatte ja irgendwie Weine mitgebracht und der nimmt natürlich Korkgeld. Genau, und dann hattest du irgendwie noch ein paar Ausnahmen bestellt vorher.
Ja, genau, die
so,
Ausnahmen.
Klar, ja. Ich meine, ne, also, natürlich, also, ja. Ja, aber ansonsten, also der muss ja seine Preise auch anpassen, aber es gab lange Jahre, hat das Dreigang-Menü irgendwie immer 30 Euro gekostet.
Das ist geil.
Ja. Ja. Und dann bei bestimmten Sachen, die du dir eben rausgesucht hast, musstest du dann eben was dazu zahlen, ja. Und ich selbst jetzt irgendwie mit 40 Euro oder so, dann bist du immer noch gut bedient bei der Art, wie er kocht, also und bei den Produkten, die er verwendet. Das ist, also das ist wirklich, wirklich eine Empfehlung in Hamburg, immer noch und immer wieder. Ja.
Ja, ja. Wie kommen wir denn jetzt, wie kriegen wir denn jetzt die Kurve zu? Ich bin ein wenig müde, fällt mir auf, weil ich diese Woche Radiowoche habe. Das heißt, du musst die Sendung alleine wuppen. Ich rede dann wieder nur dummes
Zeug. Genau, ja, ich war noch irgendwie auf der Prowein, aber das Schönste jetzt, also das Highlight, von dem ich irgendwie immer noch so ein bisschen auf so einer kleinen flachen Wolke schwebe, ist dieser Riesling-Swag, den wir am Samstag veranstaltet haben, weil es.
Ach Gott, das ist ja vorbei schon, mein Gott.
Ja, das war am Samstag.
Genau. Also, erzähl nochmal das Setup bitte, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Das Setup in Kürze.
Das Setup ist, dass wir eine Idee aufgegriffen haben von einer Veranstaltung, die seit einigen Jahren, seit 2012 in New York stattfindet. Die heißt dort Riesling Fire. Ist dort initiiert worden von einem, der eben deutschen Riesling dort mit bekannt gemacht hat und auch importiert. Und der hat irgendwann, 2012, hat er ein Restaurant gemietet, sich eine Handvoll deutscher und auch österreichischer Winzer eingeladen und dann dazu eben Sommeliers und Gäste. Und jeder, der kommt, sollte eigenen Wein mitbringen.
Mhm.
Und genau das haben wir auch getan. Das heißt, wir haben 11 der besten Riesling-Winzer in Deutschland eingeladen zu kommen. Die sind auch gekommen, also wirklich 11 der besten. Und das nachzulesen auf riesling-swag.com.
Ja,
schon. Und ne? Genau. Und wir haben 11 total tolle Sommeliers eingeladen, die den Abend da irgendwie geschmissen haben, was ganz großartig war. Und wir haben dann insgesamt 65 Gäste zusammenbekommen. Das heißt, wir hatten 11 Tische, 11 Winzer, 11 Sommeliers und dann eben so circa 6 Gäste pro Tisch. Mhm. Und alle haben das Beste aus ihren Kellern mitgebracht.
Das ist auch eine super Größe. Also da wird es dann auch am einzelnen Tisch nicht so laut, ne?
Ja. Ja. Das Restaurant, das Fleet in der Speicherstadt, hat da den Rahmen geliefert. Also es gab ein 5-Gang-Menü und es war eine sehr schöne Atmosphäre in dem Laden. Es war eine super schöne Atmosphäre. Also du kamst rein eigentlich, also die Gäste kamen rein und meinten so zu mir nach 2 Minuten, da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ja.
Geil.
Und so ist der Abend gelaufen.
Gibt's Fotos auf Flickr?
Es gibt noch keine Fotos. Ich habe selber so gut wie keine gemacht, weil ich war irgendwie Gastgeber und hatte. Aber es gab einen Fotografen, der fotografiert hat, der bearbeitet noch so ein bisschen und ansonsten einfach mal keine Ahnung unter dem Hashtag Riesling Swag irgendwie auf Facebook und Instagram sieht man ein bisschen was davon. Es war total super. Also wir hatten unfassbar viele gute Weine. Die Sommeliers meinten und auch die Winzer, es hätte wahrscheinlich noch keine Veranstaltung in Deutschland gegeben, wo so viel guter Riesling auf dem Tisch stand. Also das
geil.
Fing bei einer Spätlese von 1933 an. Philipp Wittmann, Winzer aus Rheinhessen, der hat irgendwie einen 34er und 37er Moorstein mitgebracht.
Gott.
Es gab legendäre und Weine.
Entschuldige, sind die dann über alle Tische gewandert? Nee, ne?
Ja, im Prinzip ja. Also die Idee war eben, dass dass zu dem 5-Gang-Menü die Weine getrunken werden von den Leuten, die am Tisch sind, also vom Winzer und von den Gästen. Und aber in den Flaschen bleibt ja dann immer was übrig, ne?
Ja.
Also und That's viele haben eben auch genau Magnums mitgebracht und die Sommeliers, die sind dann eben auch mit den Magnums durch die Gegend und kamen dann vorbei und probier doch mal dies und probier doch mal jenes und zwischen den Gängen war genügend Zeit, dass die Leute eben auch aufgestanden sind und mal hier und dahin gegangen sind und nach dem Essen hatte sich das dann eh aufgelöst, ne? Mhm. Und das Tolle war wirklich, wir hatten wirklich viel, viel Wein, also bestimmt 250 Flaschen oder so, ne? Und die waren nachher alle leer, alles leer.
Alle besoffen?
Nee, das war irgendwie das Verrückte dabei. Ich habe keinen da raustorkeln sehen. Also klar waren welche angetütert, ne? Mhm. Aber das wirkte überhaupt nicht wie ein Besäufnis oder so. Überhaupt gar nicht. Das war irgendwie, das war eine großartige Stimmung. Günther Jauch ist gekommen, der hat ja das Weingut von Otegrafen, genau, von seiner Tante übernommen vor einigen Jahren. Der war mit seiner Frau da, der hat auch total viel Spaß gehabt. Das war total schön. Also der ist auch, ich meine, der ist natürlich aufgefallen irgendwie, ne?
Ist halt
Günther Jauch, aber es ist überhaupt, der hat überhaupt keine Sonderstellung in einer irgendwie, vielleicht negativen Art und Weise gehabt, wo man jetzt gesagt hat, die scharen sich jetzt alle um Günther Jauch oder so. Mhm. Nö, der hat da einfach am Tisch gesessen, wie jeder andere auch. Und da ist natürlich mal jemand vorbeigekommen und hat gefragt, ob er vielleicht ein Foto mit ihm machen kann. Aber insgesamt, der war irgendwie total in diesem Tisch integriert, wo ansonsten wir die Leute zugesetzt hatten. Und das war total schön. Also war ganz großartig. Das war wirklich eine ganz wunderbare Veranstaltung.
Mhm. Ja. Macht ihr nochmal? Kann man sowas überhaupt nochmal machen?
Ja, also im Prinzip schon. Also es gibt ein paar Sachen, die wir halt verändern müssen. Also wir lassen das jetzt erstmal so ein bisschen sacken und dann setzen wir uns zusammen in 2-3 Wochen und überlegen, ob wir das Ganze nochmal wuppen. Eigentlich, also das Feedback der Gäste, also ich sag mal so, wir hatten vor der Veranstaltung echt Probleme, die Leute zusammenzukriegen, weil neu, teuer, vergleichsweise teuer, eben eine neue Veranstaltung, ein komischer Name und die Leute konnten sich nicht wirklich vorstellen, wie es wird.
Ja.
Also auch die gekommen sind, ne? Also es gab Leute, die dann meinten, also wenn ich auch nur annähernd geahnt hätte, wie geil dieser Abend wird, ich hätte mindestens 10 Leute gehabt aus meinem Weinbekanntenkreis, die ich sofort mit eingeladen hätte.
Du willst mir jetzt also gerade sagen, dass ich, weil ich geizig und schissig bin, die beste Party des Jahres verpasst habe.
Was Wein angeht, definitiv.
Scheiße.
Also definitiv. Also absolut. Also die Leute wirklich, und da waren viele Leute bei, die auch irgendwie in der Weinszene verhaftet sind sozusagen, die wirklich meinten, das war wirklich das Geilste, was sie je erlebt hätten eigentlich an einer Weinveranstaltung. Ach, super. So. Und das Das ist natürlich schön. Also ich meine, wir haben über jetzt die letzten Tage irgendwie von zig Leuten, auch von Winzern, ne, die, ich meine, die kennen ja nun auch die ganze, alles, was so passiert, ja. Und es waren auch welche, die eben bei der Riesling-Feier schon in New York, und die meinten, das, was wir da irgendwie zustande gebracht hätten, das wäre um Meilen besser. Ja?
Wisst ihr denn, was ihr richtig gemacht habt? Also könnt ihr das reproduzieren?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Was damit zu tun hatte, war tatsächlich die Atmosphäre des Restaurants. Das war gut. Das hat echt gut funktioniert. Das ist halt in der Speicherstadt, ne? Also so ein altes Speichergebäude. Das ist so eine ganze Ebene. Das haben die eben auch so sozusagen in dieses alte Ambiente reingebaut, mit einer ganz langen Bar drin und dann eben auch so einem Weinraum sozusagen, so einem Gläsern, wo dann eben auch alle Flaschen gelagert waren, wo die Sommeliers dann hin und her wuselten zwischen Tisch und diesem Raum. Und also das hat schon viel dazu beigetragen.
Oh ja, was sieht geil aus. Ich gucke gerade im Internet, sieht wirklich geil aus, der Laden.
Was wir richtig gemacht haben, und das so ein bisschen intuitiv war, dass wir haben sehr, sehr lange auch überlegt, so diese Tischordnung, was funktionieren könnte, und was wir intuitiv richtig gemacht haben, war, dass wir die Sommeliers nicht nur als Sommeliers eingesetzt haben, die irgendwo in der Ecke rumlungern und dann eben immer wieder Wein einschenken, sondern dass wir sie, also rumlungern ist natürlich jetzt despektierlich gesagt, dass die irgendwo in der Ecke stehen als Gruppe, als Sommeliergruppe, hätten so oder so genug zu tun gehabt, aber wir haben die mit am Tisch integriert. Das heißt, wir konnten die jetzt nicht bezahlen für diese Veranstaltung in dem Sinne, sondern wir haben sie zum Essen eingeladen.
Okay.
Und die saßen mit am Tisch, die haben sich vorher Gedanken gemacht mit den Weinen, die sie bekommen haben, wie sie die zu diesem Fünfgang-Menü, mit dem Fünfgang-Menü verbinden könnten. Und dann haben die natürlich ausgeschenkt, aber die haben halt auch mit uns gegessen und die haben sich mit an den Tisch gesetzt und daraus sind einfach schöne Gespräche entstanden. Ja. Mhm. Und in New York zum Beispiel war das nicht so. Da war einfach der Winzer da und die Gäste da und die Sommeliers waren eigentlich
Frontalunterricht.
Genau, also von außen. Die kamen halt, haben ausgeschenkt, gingen wieder und haben dann irgendwann den nächsten Wein gebracht und sind sonst nicht weiter da quasi aufgefallen oder integriert worden, obwohl es auch in New York, wenn man sich die Liste der Sommeliers anschaut, das sind die besten Sommeliers in New York, die da, und das heißt ja schon was, ja, die dort gearbeitet haben, aber die hatten nicht so die Interaktion, die wir hatten, und das war, glaube ich, ein ganz großer Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, und die Sommeliers, die haben totalen Spaß gehabt, das ist irgendwie total super gewesen. Ja, also sehr, sehr schön, wirklich schön, und also ich würde es total gerne wieder machen, obwohl es echt aufwendig war, aber ja gut, ne? Das wird beim zweiten Mal deutlich einfacher, muss man echt sagen. Weil
aber dann bist du auch nicht mehr so geflasht, was eigentlich ein bisschen schade ist, ne?
Ja, das kann sein, aber es kämen ja auch neue Leute dazu. Also für die Gäste jetzt, ne? Es würden auch andere Weingüter werden. Wir würden ja jetzt nicht die Leichen einladen, sondern eben dann auch andere wiederum und so weiter.
Dann würde auch ich kommen.
Weil dann würdest vielleicht auch du kommen.
Jetzt hört sich das so an, als hätte ich doch kommen sollen.
Ja. Aber
das war mir also echt zu teuer. Und vor allen Dingen habe ich mir gedacht, ey, da kommen wahrscheinlich so hochkarätige Leute, dass wenn ich hier
nein, so das war halt eine total Pinot schöne Riesling Mischung,
ne? Aus meinem privaten Bestand mitbringe. Ja.
Nee, also ich habe jetzt bewusst am Wagner Stempeltisch gesessen und der Olli Müller war da, also die rechte Hand vom Daniel Wagner, weil der selber nicht konnte. Und bei mir saß der Siggi aus Bonn eben mit dabei und die Grafikdesignerin mit ihrem Freund, mit der ich gerade die Seite von Weingut Kniewitz gemacht habe. Das sind jetzt auch, also die sind total begeistert, aber die sind jetzt auch noch nicht so ewig lange dabei, ne? Also, nee, das war total durchmischt, ja. Also da waren Leute, die sich wirklich spontan dafür entschieden haben, weil sie dachten, das müssen sie mal mitmachen. Und andere, die natürlich wirklich irgendwie Riesling, keine Ahnung, 3000 Riesling in ihrem Keller haben und so. Also es war sehr, sehr durchmischt. Aber es war schön. Also es war einfach eine, und das war, glaube ich, auch das mit den Sommeliers, das war so egal irgendwie am Tisch, ne? Die haben einfach alle zusammengesessen, ja. Keine Ahnung, über Riesling geschnackt, ja. Also es war wirklich gut. Also ich bin immer noch total begeistert eigentlich von dem Abend. Es war irgendwie so ein bisschen magisch, also weil es einfach so total stimmig war.
Ja. Siehst du, ich bin ja mit Kleinigkeiten zufriedenzustellen. Und ich habe immerhin in Berlin zufälligerweise, wir waren letzte Woche, sind wir durch Mitte gelaufen. Warum eigentlich? Genau, ich habe hier die Analogfotografie wieder für mich entdeckt.
Ja.
Und entwickle ja mittlerweile auch selbst. Und es gibt in Mitte so ein Ladenfoto, Impex heißt der, das ist so irgendwie der Riesenfoto, also alles für die Analogfotografie gibt's da. Da sind wir hin, sind irgendwie noch da rumscharwenzelt. Und normalerweise läufst du ja so, also wenn du in Berlin wohnst, läufst du halt eigentlich nicht in Mitte rum, weil, weißt du, da so Hackescher Markt und so, das sollen mal die Touristen machen. Also da fahre ich halt hin, wenn ich irgendwie Unterhosen brauche, weil da ist ein Laden von Schießer, aber sonst nicht. Und haben uns gedacht, oh, so ein Käffchen wäre schön. Haben uns vor so einen Laden gesetzt, Käffchen getrunken. Und stand da so, ja, hier, wir haben legendären Leberkäse und irgendwie so, also sehr lustige Anpreisungen drauf. Und haben uns dann gedacht, ah komm, nehmen wir ein bisschen Abendbrot mit, weil der hatte auch so Brot und Wurst und so verkauft.
Der Erbe.
Sag ich auch so, hier, dann, ich nehme hier noch das Viertel Laib Brot, der da rumsteht. Sagt er, nee, den kann ich nicht verkaufen, das ist kein Viertel mehr, ist schon angeschnitten, aber ich kann dir hiervon kannst ein Viertel haben. Das ist ein ganz tolles Brot von einem Bäcker aus Dachsbach. Und ich so, Moment. In Dachsbach kenne ich nur einen Bäcker und das ist Arndt Erbel. Verkauft ihr hier etwa Erbelbrot? Und der Typ meinte nur, endlich mal jemand, der versteht, was ich hier mache. Jedenfalls habe ich jetzt für alle Berliner Hörerinnen und Hörer, ich habe eine Quelle für Erbelbrot gefunden in Berlin.
Ja, und ich wusste schon, dass es in Berlin Erbelbrot gibt. Irgendwie hatte einer von deinen...
Arndt hatte das auch gesagt. Er hat auch gesagt, dass er gelegentlich nach Berlin liefert. Aber ich war keine Ahnung, mir war völlig unklar, dass es hier im Einzelhandel Erbelbrot zu kaufen gibt. Das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm.
Nee, das hatte mal einer von deinen, von den Mitreisenden von dieser Frankentour, der auch aus Berlin ist. Wie heißt denn der nochmal?
Weiß ich jetzt nicht.
Schon ein bisschen älter, grauhaarig.
Ach so, der Bernd.
Der Bernd, ja genau. Der hatte das schon mal irgendwo gepostet. Ja. Der ist nämlich auch schon mal über diese Brote gestolpert. Ja,
jedenfalls, der Laden ist für alle Berliner oder wenn ihr mal in Berlin seid und Erbelbrot essen wollt, der Laden ist in der Rochstraße 2 und heißt Lebensmittel in Mitte. Und wer nicht weiß, wer Arndt Erbel ist, hört einfach die entsprechende Vrindt-Folge, die verlinke ich in den Shownotes. Ja, mehr geiles Essen habe ich nicht zu erzählen, mehr kulinarisches. Das kommt dann in der nächsten Sendung, nachdem ich mal wieder nach Nürnberg fahre demnächst, um dort vom So-Sein bekocht zu werden.
Ja.
Zu einer wunderbaren Veranstaltung, die, glaube ich, aber leider auch schon ausverkauft ist, oder? Vermutlich ist sie ausverkauft,
ja. Ich glaube, ja.
Ja, aber davon erzähle ich dann, wenn ich da war, dann ich geflashter.
Ja.
Was trinken wir denn eigentlich heute? Ich glaube, der Chat schon mit den Hufen. Hufen.
Ja. Also ja, Riesling, ja, ja, ja. Riesling-Swag. Ne? Ja. Also wir haben jetzt 3 Monate Riesling hintereinander. Den nächsten Monat machen wir dann auch was anderes. Aber wir haben nochmal Riesling aus verschiedenen Gründen. Genau. Erstens, weil ich nach der letzten Sendung, wo wir ja mal so jung gegen alt probiert haben, also bei Martin Müllen, diese 3 Weine aus sozusagen einer Lage, davon dann eben den Unterschied Kabinett Spätlese und dann nochmal Spätlese jung und Spätlese gereift. Das war ja sozusagen das Thema der letzten Sendung. Und diesmal machen wir Gesteinswein. Also wie schmeckt ein Wein von einem Winzer, der im Prinzip gleich ausgebaut wird, von 3 unterschiedlichen Böden?
Okay.
Ne? Also deswegen heißen die Weine ja Kieselstein, Schiefer, Boden und, ja klar, Vulkangestein. Und was ich heute nochmal, was? Hast du andere Weine aufgemacht?
Nee, ich hab nur...
komisch.
Nee, ich hab die nur, also es ist ja...
Leo Villas Cas.
okay. Nein, ich hab nur irgendwie die schnell geschnappt und in den Kühlschrank geräumt, weil ich ja schnell von der Arbeit kam und dann irgendwo dann deinen Tweet las, was Twitter oder Facebook, wo du geschrieben hast, naja, Kaltstellen Stunde vorher öffnen wäre nicht schlecht. Und ich so, scheiße.
Und 3 Gläser.
Genau. 3 Gläser habe ich. Hab 3 identische auch, ne? Gläser super. Stehen vor mir.
Das ist ja super.
Was ich das echt faszinierend finde, dass ich überhaupt noch 3 identische Gläser. Ich muss mir unbedingt mal neue Gläser holen. Die gehen ständig kaputt in letzter Zeit.
Ja, ich habe jetzt auch gerade mir tatsächlich ein paar neue Gläser zugelegt und ich trinke diese 3 Weine jetzt aus einem Riedel Riesling-Zinfandel-Glas.
Oh, klingt aber teuer. Riedelgläser sind so teuer.
Ja, ich habe jetzt das Glück, dass ich, da ich mich in der Weinbranche bewege, auf der Gastro-Seite von Riedel unterwegs sein darf und mir dann irgendwie...
Das ist sowas Ähnliches wie bei mir, Presserabatt.de.
...auch mal leisten kann. Ja, sowas, genau. Wobei ich auch unterschreiben musste, dass ich die Gläser eben nicht weiterverkaufe und die tatsächlich eben auch für solche Zwecke wie jetzt und für Verkostung und so weiter nutze.
Das ist ja auch ich gucke gerade, also so. Die... Mal davon abgesehen, dass ich die nicht so schön finde.
Die
sind jetzt nicht so teuer. 2 Stück knapp 20 €. Also das ist jetzt für ein ordentliches Weinglas ist das nicht viel Geld.
Nee, das stimmt. Und das ist, also das stimmt, die machen die Gläser nicht, weil sie gut aussehen.
Ja.
Und ich habe das jetzt einfach nochmal, bevor ich die jetzt bestellt habe, habe ich mehrere Weine, also diverse Weine auf der Prowein in diversen Riedelgläsern probiert.
Mhm.
Und also beispielsweise eben Riesling aus drei verschiedenen Gläsern, Sauvignon aus, ist, der Anlass war Sauvignon Blanc, weil die haben jetzt auch ein Sauvignon Blanc Glas. Und
ey, aber jetzt, den, entschuldige, ja. Muss man das tun?
Nein, okay. Muss man nicht tun.
Okay.
Muss man nicht tun.
Also weil ich trinke immer aus dem gleichen Glas.
Dieses Riesling gilt sozusagen als das typische Allround-Glas bei Riedel.
Mhm.
Ja, das hier, dieses Riedel, dieses Riesling. Und ja, die machen aber, also die diversifizieren halt, das machen ja viele Glashersteller. Und wenn man sich jetzt mit einer Rebsorte besonders auseinandersetzt, dann macht das Sinn. Also es gibt zum Beispiel, wenn du da nochmal guckst, Burgunder, also Chardonnay-Glas, Chardonnay-Oaked heißt das, glaube ich, also Chardonnay aus dem Eichenholzfass, das ist halt so ein runder Pokal, ne?
Wo ist es denn jetzt? Jetzt habe ich es weggemacht.
Also, da der sieht total altbacken aus. Da schmecken auch wenig andere Weine draus, aber weiße Burgunder schmecken aus diesem Glas wirklich ganz hervorragend. Also die riechen ganz anders und sie schmecken ganz hervorragend. Also das macht tatsächlich Sinn. Genauso wie mit den Burgundergläsern, die haben. Also wenn man jetzt wirklich viel Burgunder und Chardonnay trinkt, dann lohnt es sich, sich diese Gläser anzuschaffen. Es ist ja einfach so. Also ja. Und ich habe jetzt lange Zeit aus diesen Salto und so weiter getrunken,
ja, genau.
Die halt auch eben ihre Vorteile haben, aber ich also im Unterschied zu diesen Saltos, also die Salto-Gläser und die Gabriel-Gläser, die sind halt relativ durch diese Kantung, die sind relativ analytisch. Also die fächern den Wein eben stark auf, was interessant ist, wenn man Weine analysiert.
Mhm.
Und wenn man jetzt aber Weine irgendwie eher so, also wenn man jetzt eher auf Harmonie setzt, dann sind tatsächlich diese Riedelgläser, also diese jetzt gibt ja auch ähnliche Formen.
Du meinst geschmackliche Harmonie?
Ja, also vom Duft her und vom Geschmack her sind die einfach harmonischer. Und da muss man sich einfach entscheiden so ein bisschen. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen mehr in der harmonischen Phase.
Besser als das Gabriel-Glas?
Ja, das Gabriel-Glas ist halt...
nicht Gabriel, das von Salto, das heißt anders. Du weißt schon, das Salto.
Ja, das Salto-Glas. Ja, die Salto-Gläser, die sind halt völlig anders. Mhm. Weil die halt durch diesen Knick...
Ja.
Halt den Wein, also es ist wirklich so, ne? Also wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht haben wir die hier auch einfach mal, wenn du mal vorbeikommst nochmal, mal drei Burgundergläser nebeneinander stellst und den gleichen Wein einfüllst, die Unterschiede sind verpannt.
Ja, das ist mir völlig klar, ne? Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch besser als aus diesem Salto-Glas geht. Kann ich mir echt nicht vorstellen, aber ja,
anders. Ja, tatsächlich auch beim Burgunder-Salto-Glas fächert der Wein mehr auf in seine einzelnen Bestandteile,
ja.
Während das Riedelglas die Bestandteile eher zusammenführt und so ein bisschen komprimiert, würde ich sagen. Also das ist einfach ein großer Unterschied, wie die Gläser mit dem Wein umgehen.
Ja. Merken das auch so Feldwald- und Wiesensäufer wie ich oder
ja, klar.
Merken das nur so Typen wie du?
Ja, du merkst ja auch immer, ob ein Wein gut ist oder nicht.
Und ja.
Du merkst auch, dass ein Wein sich einfach anders, total anders duftet. Also ja, doch, klar merkst du das.
Okay.
Aber wie du dich sozusagen, was du dann besser findest, das ist ja dann dir überlassen. Also ich würde das jetzt auch nicht werten, sondern einfach nur sagen, in diesem Glas fällt sich der Wein so, in dem anderen Glas fällt er sich so. Und manchmal trinke ich den halt auch lieber sozusagen ein bisschen analytisch und manchmal trinke ich den Wein halt auch. Also ich muss ja jetzt, deswegen muss ich jetzt auch nicht 50 verschiedene Gläser im Schrank haben, aber so ein paar habe ich dann halt schon.
Mhm.
Ja, genau. Und aus diesen aus dem Glas trinke ich heute. Und das war jetzt ein ganz interessanter Zufall, dass ich einerseits vorhatte, sowieso nochmal über einen Riesling zu sprechen, weil Riesling einfach so ein schöner Bodenübersetzer ist. Das kann der einfach schon in jungen Jahren ganz gut, aber auch wenn er gereift ist. Wenn er gereift ist, können das viele Rebsorten gut, aber gerade so in ein bisschen jüngeren Jahren merkt man gerade beim Riesling irgendwie sehr schön die verschiedenen Bodentypen.
Mhm.
Und dann hatte ich mir schon vorher überlegt, mit wem machst du denn das jetzt, weil Ich selber wusste, der Matthias Adams, der macht keinen Wein mehr, also der ehemalige Weinmacher vom Weingut von Ragnitz, der hat aufgehört oder musste aufhören und dann kam von ihm Post. Also ich hatte ganz oft an ihn gedacht und dachte, du musst dich mal bei dem melden und hören, wie es ihm geht. Und dann kam irgendwie im Februar Post von ihm, weil er irgendwie an die Hälfte des Bestandes der alten Weine, also der alten Ragnitzweine gekommen ist, irgendwie von seiner Ex-Frau und die eben das Weingut hat.
Ja.
Und hat ihr zum Verkauf angeboten. Da dachte ich, ja, das passt ja super. Also dann machen wir einfach im März eine Sendung mit den Weinen von Matthias Adams.
Mhm.
Ja, und die haben wir jetzt also im Glas und können irgendwie schon mal quasi an den drei verschiedenen Gläsern schnuppern.
Moment, ach so, ich soll die alle drei gleichzeitig einschütten.
Ja, würde ich sagen.
Ja, hättest du ja also, mal sagen können.
Ja.
Warte mal, da muss ich jetzt hier.
Also wenn du drei Flaschen Wein da stehen hast und drei Gläser, was machst du denn dann?
Ja, damit? Warte. Das ist jetzt natürlich, bin ich aber jetzt äußerst schlecht Zeit. Vorbereitet. Ja. Ich vermute mal, der Chat ist ähnlich schlecht vorbereitet, ich hoffe das. Warte mal.
Ja. Nö, also.
Hei.
Wir haben ja auch keine Eile.
Vor allen Dingen darf ich jetzt nicht, muss ich jetzt die Flaschen genau hinter die Gläser stellen, damit ich nicht völlig durcheinander komme.
Ja, genau.
So, erledigt.
Ja, gut.
Riesling trocken, Riesling ist ja alles das Gleiche.
Warte mal. Ja, ist alles. Ja, das war ja die Idee dabei.
Kieselstein,
ja.
Schieferboden, Vulkanstein. Jetzt habe ich den Unterschied. Okay. Ich brauche halt manchmal ein bisschen länger.
Nö, macht ja nichts. Du hast ja auch schon einen langen Tag hinter dir mit Sendung.
So. So, was mache ich jetzt als nächstes?
Du kannst einfach mal in die drei verschiedenen Gläser reinriechen, während ich vielleicht noch so ein bisschen Hintergrund gebe.
Mhm.
Matthias Adams ist so ein klassischer Quereinsteiger gewesen. Der hatte eigentlich so Projektentwicklung gemacht, VWL studiert, Projektentwicklung gemacht und ist eher durch Zufall irgendwie durch einen Kumpel. Also der hatte irgendwie, der wollte was anderes machen. 2002 ist er irgendwie aus seinem alten Job ausgestiegen und hat dann irgendwie von einem Kumpel so die Info bekommen, da ist jemand an der Nahe mit einem alten Weingut und die will irgendwie was verändern. Fahr da doch mal vorbei, das wäre vielleicht irgendwie ein interessanter Job für dich, weil sein Kumpel halt wusste, dass der Matthias Adams sich irgendwie sehr viel mit Riesling auseinandergesetzt hat. Also der hatte irgendwie auch einen großen Rieslingkeller und hat einfach viel sich mit Riesling beschäftigt und der Kumpel dachte halt, mach das doch mal. Ja, und dann ist er halt an die Nahe gefahren, irgendwie 2-3 und das hat dann irgendwie ziemlich schnell zwischen ihm und der Gutsbesitzerin Luise von Ragnitz gefunkt und dann ist er halt gleich da geblieben. Und dann haben die halt 2003.
Und dann sind sie in den Süden abgehauen.
Nee, die haben dann 2003, haben die sozusagen ein altes, einen alten Hof, also der auch mal ein bisschen Weingut war, aber eher so quasi so ein Weinmuseum war, weil alles, was da drin war, war halt elendalt.
Mhm.
Haben die sozusagen Stück für Stück wieder in Betrieb gesetzt. Der Hof ist halt, hat halt Geschichte, weil es ist einer der sozusagen ursprünglichen Gutshöfe des Klosters Disi Bodenberg. Und Disi Bodenberg ist deswegen bekannt, weil dort irgendwie ziemlich lange die Hildegard von Bingen gelebt hat. Das ist nicht so weit von Bingen entfernt. Also die hat sehr lange dort gelebt, ich meine sogar 40 Jahre und hat dann nochmal direkt bei Bingen nochmal ein neues Kloster gegründet. Das war, jetzt komme ich natürlich gerade nicht drauf, wie hieß es denn?
Macht nichts, mir ist heute auch Pierce Brosnan nicht eingefallen.
Ah, okay.
Aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Ich wollte nur das peinliche Schweigen über.
Genau. Okay, danke. Rupertsberg, genau. Rupertsberg bei Bingen eben. Deswegen heißt sie ja auch von Bingen, weil sie eben da in Rupertsberg bei Bingen dann noch ein Kloster gegründet hat. Aber ursprünglich war sie halt ziemlich lange da am Disi Bodenberg und da steht eben auch noch auf diesem Disi Bodenberg eine Klosterruine und etwas unterhalb des Hangs haben die halt diesen alten Hof sozusagen rekultiviert und haben dann 2003 angefangen Wein zu machen. Und das dann im Prinzip 10 Jahre bis 2013. Und dann gab es eine Trennung und
so.
Er hat den Hof verlassen und sie ist halt noch da. Und
von Haus und Hof davon gejagt.
Ja, so. Ja. Und genau, und dann hat es jetzt irgendwie längere Zeit gebraucht, bis er irgendwie auch noch sozusagen an Besitz seiner, also teils dieser Weine gekommen ist. Und die haben in diesen 10 Jahren haben die ziemlich viel da geleistet, das muss man echt sagen. Also die haben also sozusagen aus dem Nichts heraus eines der Top Weingüter an der Nahe irgendwie aus dem Boden gestampft. Also ich sag mal unterhalb der Top 3. Die bekanntesten an der Nahe sind so Dönhoff, Emrich Schönleber, Tim Fröhlich, mittlerweile Gut Hermannsberg und so. Und ich sag mal, darauf folgend hat man eigentlich dann schon die Weine von Rathenitz gehabt. Und das eben mit einem sehr eigenen Stil, also den die anderen Weingüter dort eigentlich so nicht haben. Mhm. Und ich habe die relativ früh irgendwie für mich entdeckt, war einer der wenigen wirklichen Verrisse, die ich in meinem Blog über Weine, die ich das erste Mal probiert hatte, geschrieben habe. Ich habe es dann später auch bereut, aber ich habe tatsächlich die ersten Weine von ihm ziemlich verrissen und auch für viel zu teuer gehalten und habe dann aber im Laufe der Zeit irgendwie meine Meinung deutlich revidiert und hätte sie ja jetzt sonst auch nicht im Glas, aber das war so ein bisschen. Ich habe ja auch noch gelernt, ne? Und ich habe die Weine irgendwie auch nicht verstanden am Anfang. Ja. Und sie hatten auch einen ambitionierten Preis, weil er halt, also der Matthias einfach auch wusste, wo er hin will und sozusagen die Weine auch direkt so eingepreist hat, dass sie irgendwie in so eine, ich sag mal, in so ein Premium-Segment auch preislich reinrutschen und eben nicht verramscht werden. Mhm. Und abgesehen davon, dass es ja einfach auch unglaublich teuer ist, ein Weingut überhaupt betreiben zu können. Ne? Also man sagt heutzutage, es gibt so ein paar Weingutsübernahmen oder so im Rheingau oder so von Weingütern mit guten Böden, also mit guten Weingärten. Die muss man ja nun mal haben, sonst bringt das Ganze ja nichts. Und da musst du schon siebenstellig in die Hand nehmen, ne? Sonst also locker siebenstellig, also mehrere Millionen eigentlich in die Hand nehmen, damit du überhaupt mit so einem Weingut irgendwie vorankommst. Das haben die jetzt damals nicht gemacht. Das ist da in der Ecke von der Nahe noch ein bisschen was anderes. Aber in den teureren Lagen kommst du da sonst drunter nicht weg. Ja, ja. Genau. Und dieser Dizzy Bodenberg liegt sozusagen genau zwischen der Nahe, die diesem ganzen Weinbaugebiet irgendwie den Namen gibt, und dem Glan. Ja. Und das Interessante eigentlich an diesem Weinbaugebiet Nahe ist halt, dass es unheimlich viele unterschiedliche Bodenformationen gibt. Mhm. Und 3 davon sind eben, ich sag mal, Kiesel, eben so Sand und Kies, also aus ehemaligen Flusskieseln sozusagen. Also so aus so Schneeschmelzen, so Gesteinsschutt.
Ja.
Und dann hast du eben Vulkangesteine. Also das ist also zum Beispiel Porphyr und Mellaphyr, also das, was du beim Daniel Wagner, bei Wagner Stempel auch hast, was auch nicht so weit weg ist, ne? Also sozusagen so hinten um die Ecke fängt dann auch irgendwann Rheinhessen an mit Sieversheim, also da, wo eben Wagner Stempel auch ist, ne? Mhm. Und dann hast du eben unter anderem, also Quarzit ist viel, und dann eben auch Tonschiefer. Und wir haben jetzt eben mal drei verschiedene Gesteine. Also Kieselstein ist eigentlich so der lockerste Wein, auch der am schnellsten zugänglich ist eigentlich. Und dann eben Tonschiefer und Vulkan ist, Gestein ist eigentlich der am meisten Zeit braucht.
Zeit im Sinne von
Reifung letztlich eigentlich.
Okay.
Wobei die haben wir jetzt schon ein paar Jahre auf dem Puckel. Das ist eigentlich 13er, ganz schön. Das, ne? Ja, das ist ein 13er, genau. Das ist der letzte Jahrgang gewesen. Mhm. Es gibt bei ihm noch Elfer in Magnums.
Oh.
Ja.
Magnum Riesling finde ich ja toll, ne?
Genau, so. Und der hat seine Weine im Prinzip so gemacht, also man kann ja, wenn du es grob unterteilen willst, macht man Fruchtweine oder man macht Gesteinsweine. Ne? Fruchtweine machst du halt, indem du sie insgesamt eher kühl vergärst, schnell abpresst, kühl vergärst und sozusagen die Frucht durch diese kühle Vergärung halt pushst.
So. Verstehe.
Ne? Und Gesteinsweine machst du letztlich, indem du dem ganzen Produktionsprozess halt Zeit gibst. Also nicht schnell presst, sondern ganz langsam. Länger auf der Maische stehen lässt, also Kontakt zwischen
Saft und Schale. Mein Gott, sind das tolle Weine, Entschuldigung.
Ja.
Mm. Also. Mm.
Mhm.
Yo.
Ne?
Yo.
Yo.
Boah, ja, Entschuldigung, red ruhig weiter. Ey. Genau.
Also das sind dann auch Weine einfach für die längere Zeit, ne? Also
für die längere Zeit, was meinst du damit?
Also für die längere Zeit, also fürs Lagern,
ach so, zum Wegstellen.
Zum Wegstellen, zum Weglegen, ja, zur Auseinandersetzung irgendwie über den ganzen Abend hinweg, also eigentlich so Slow Wine, ne?
Mhm.
Also so wie Slow Food, Slow Wine, irgendwie Weine, die einen langen Produktionsprozess haben und dann eben auch lange Zeit haben sozusagen für dich, also eben über Jahre hinweg genießbar sind. Also diese Weine stehen ja immer noch, also sozusagen die stehen ja, wenn überhaupt schon, in der Mitte ihres Lebens. Also mhm. die haben ja in dem Sinne keine Alterserscheinungen. Ne? Die sind frisch, die sind klar, die haben Säure, die haben irgendwie Substanz. Also die können ja locker noch 5 Jahre. Ne? Und das ist ja jetzt nicht die sozusagen ja nicht die obere Stufe seiner Weine, sondern das ist sowas wie im Prinzip vergleichbar mit dem Ortswein, mit der Spätlese, mit der trockenen Spätlese.
Mhm.
Ja. Genau. Also das ist im
Prinzip. Was will man denn dann noch von ihm trinken? Also was ist denn, also.
Ja,
alles.
Also die haben alles, genau. Die haben der hat noch eine längere Liste mit Sachen. Ich habe jetzt so in Vorbereitung auf den Riesling-Swag hatte ich mir aus dem Keller einen 2,6er Riesling Alte Reben Auslese aus der Niederhäuser Klamm. Nee, Niederhäuser Königsfels, das ist glaube ich auch mit seine beste Lage gewesen. Geholt, nee. Das war ein Traum.
Niederhäuser 2,6. Klamm oder Schloss Böckelheimer Königsfels. Da musst du dich jetzt aber entscheiden.
Ja, genau, Schloss Böckel, Moment, genau, Niederhäuser Klamm oder Schloss, es war Schloss Böckelheimer Königsfels, sowas, genau. Achso, du hast die Liste da, oder was?
Ja, ich habe die mal aufgeklickt.
Ah, okay. Gibt's den auch noch, den Wein?
Mhm. Ah. Niederhäuser Klamm, nee, warte mal, was jetzt?
Nee, Schloss Böckelheimer Königsfels.
Schloss Böckelheimer Königsfels. Mhm. Hast du auch gerade so einen Loriot-Moment?
Ja.
Okay. So, Schloss Böckelheimer Königsfels, 2006 war das, Alte Reben, Auslese.
Mhm.
22 Euro.
Okay, das ist nicht viel für den Wein.
Nee.
Das ist ein super, der ist gerade super. Also ganz wunderbar gewesen, der Wein. Ja. Im Prinzip kann man das alles sehr gut trinken, was er da gemacht hat in den letzten Jahren, muss man jetzt sagen. Also der hat, also wie gesagt, der war Riesling-Liebhaber. Der hat natürlich, also der war so sozusagen ein so praktischer Winzer, wie ich das jetzt wäre, ja. Also ich weiß theoretisch, wie man Wein macht, ne? Und ich habe auch eine Vorstellung davon, wie das aussehen sollte. Aber wenn du dann im Keller stehst oder im Weinberg, dann hat das ja mit deiner Theorie überhaupt nichts mehr zu tun, ne? Und so war das bei ihm halt auch, ne? Also der ist 2003 hat er angefangen, Wein zu machen. Und 2003 war jetzt schon ein brutales Jahr, weil das war ja eines der heißesten der letzten Jahrzehnte. Und dann im sozusagen überhaupt, du kannst ja schon im Weinberg so viele Fehler machen, weil du lässt ja nicht einfach nur Wein wachsen, sondern du musst ja sozusagen richtig schneiden, ja, und zwar das ganze Jahr über. Also du musst ja gucken, wie du so ein, wie du die, also gerade in so einem heißen Jahr die Trauben schützt, ja, mhm. Also wie du die Blätter schneidest und so weiter, ne, damit die nicht verbrennen und so weiter und so fort. Dann ist natürlich eine Frage, wann liest du die Weine, ja, mhm. Machst du das jetzt mechanisch, indem du den Öxlegrad misst? Es gibt ja so
Refraktometer.
Refraktometer, dankeschön.
Bitteschön.
Womit man das messen kann. Woher
weiß ich das? Hm. Seltsam. Das sind so Sachen, die man irgendwie im Kopf hat und nie so, ja.
Ja, 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 super.
Naja.
Ich war gerade bei Spektrometer und wollte es nicht sagen, weil ich wusste es eh falsch.
Aber mit einem Massenspektrometer kann man das möglicherweise auch machen. Ist halt nur ungleich aufwendiger, das im Weinberg zu betreiben.
Kannst du mal jetzt mit dem 6-Tonner hier rüberfahren?
Genau.
Nee, aber also das ist so die technische Art und Weise, wie man das früher so gemacht hat, ne?
Ja.
Dann hat man also das Refraktometer hat da irgendwie das den Öxlegrad gemessen und hat dann eben gelesen oder nicht gelesen, aber ich meine, gute Winzer die machen das nicht so, ne? Die probieren die Trauben, die probieren vor allen Dingen auch die Kerne in den Trauben, das ist eigentlich das Entscheidende. Sind die Kerne reif? Schmecken die reif? Dazu brauchst du eine gewisse Erfahrung natürlich wiederum auch. Und dann entscheiden die sozusagen aus dem Bauch heraus, ne? Wann genau der richtige Zeitpunkt ist, dann kann man sich natürlich auch vertun, weil dann das Wetter irgendwie umschlägt, wie auch immer. Aber sowas muss man halt, also Leute, die auf dem Weingut aufwachsen, die haben natürlich, die machen diese Erfahrung natürlich schon früh, und wenn du von außen kommst, musst du die Erfahrung eben erst selber machen und so weiter, und dann geht es natürlich im Keller weiter. Was ist, wenn du eben von vornherein sagst, ich mache eine Spontanvergärung und das vergärt gar nicht, ja? Also es fängt überhaupt nicht richtig an, oder es geht überhaupt nicht richtig weiter. Ja. Und so, also es gibt unglaublich viele Sachen, die man, wo man irgendwie große Fragezeichen hat, und der hatte jetzt nun das Glück dadurch, dass er eben einige Winzer schon ganz gut kannte auch, dass viele eben auch bereit waren, ihm zu helfen. Clemens Busch zum Beispiel, weiß ich, dass der häufig da war, weil die halt eben auch ganz ähnliche Weine machen, vom Typ her. Also die Weine hier von Ragnitz, die sind zwar nicht zertifiziert, aber es ist ein durch und durch Bio im Weinbau. Und diese ganze Prozess von eben dieser längeren Maische-Standzeit, diesem ganz langen Pressen. Also der hatte, beispielsweise hat er mir jetzt die Tage noch erzählt, er hatte eine moderne pneumatische Presse, hat die aber selber umgebaut. Ja, also er hat irgendwie den irgendwie die Körbe irgendwie so geschlitzt, dass er und irgendwie sozusagen die das Ding umprogrammiert, sodass die mit 1,4 Bar Druck ganz, ganz langsam die Trauben gepresst haben. Mhm. Und der Saft dann eben rauslief in eine Wanne und dann einmal komplett durchoxidiert ist. Auch das ist eine Frage, wie man Wein macht. Du kannst versuchen, Weine zu machen.
Der ist ein Nerd, Druck. Oder? Ist das ein Nerd? Obwohl eigentlich sind alle Winzer Nerds.
Ja, klar. Ja. Das sind alle Winzer Nerds. Ja.
Der also sah gar nicht so aus, als ich ihn getroffen hatte, um den Wein zu holen.
Nee, aber
da eigentlich einen ganz vernünftigen, ganz ordentlichen Eindruck gemacht.
Ja, klar. Also ich meine, ne, wie gesagt, VWL und ein bisschen, ich glaube, Kunstgeschichte, hat er mal gesagt, Kunstgeschichte studiert und so. Ja, eigentlich, ja, aber eben total im Riesling, also vor allen Dingen im Riesling, nicht nur, aber ja, du musst halt überlegen, du willst eine bestimmte Art von Wein trinken, wie kommst du da hin? Und der hatte halt keine alte Korbpresse mehr. Man bekommt das super hin mit alten Korbpressen, aber da musst du halt selber auch die ganze Zeit dran stehen im Zweifelsfall oder so, ja, und musst du auch erstmal kriegen. Der hat halt ein bisschen rumgebaut und genau. Und dann hat er, wurden die Weine sehr lange abgesetzt, also 24 Stunden absetzen lassen, und dann eben den oberen Saftteil ohne die ganzen schweren Trubstoffe eben abgezogen und dann eben vergoren und dann sehr lange eben auf der kompletten Vollhefe liegen lassen, ne? Also mindestens ein Dreivierteljahr, diese Weine jetzt hier, ne? Und dann eben abgefüllt, irgendwie mit einer kleinen Schäflung. Ja. Und das ist im Prinzip die Art, wie diese Weine entstanden sind. Und durch diese, also gerade eben durch diese lange Maische-Standzeit mit diesen, wo du eben Extrakte aus den Trauben, Häuten und Kernen und so weiter, Häuten vor allen Dingen rausholst, Phenole und so weiter. All das ist ja letztlich das, ja, wo man irgendwie dann auch eben davon spricht, dass der Boden wieder im Wein auftaucht, der taucht halt, also wenn überhaupt ist der, sind die Trauben heute eigentlich, würde ich sagen, der Übersetzer des Bodens, ja.
Ja.
Da steckt's halt drin. Ja, und dann sind die Extraktwerte nachher im Wein eben auch viel höher.
Könnte man eigentlich
auch messen.
Ich meine, dann, also ich mache meinen Wein und so, dann bleibt der Trester übrig. Ja. Da müsste dieser Geschmack doch eigentlich auch drin sein, oder? Also dieses, dass der Boden, der in den Häuten ist, der ist ja hinterher auch im Trester noch drin, oder nicht?
Ja.
Kann man das so weiterverarbeiten, dass man daraus auch noch irgendwie was Cooles machen kann? Was?
Ja, Grappa, ne?
Stimmt. Trester halt. Stimmt, ja. Da war noch was. Ja, ich dachte jetzt eher an sowas wie Brotaufstrich oder so. Was?
Ja, Brot. Nee, Brot, Tresterbrot gibt's.
Ah.
Tresterbrot.
Siehst du, ich dachte nur, weil hätte auch dran liegen können, dass ich einfach nur Kohldampf habe, habe ich gerade gedacht.
Wobei, das ist meistens eher Treberbrot aus der Bierherstellung, aber ich glaube im Wesentlichen, man brennt's halt dann, ne?
Ja.
Zu Weinbrand. Wo du das aber auch raus, also bekommst viel, wenn du einen guten oder einen sehr guten Weinbrand hast, einen Grappa, einen guten Grappa oder eben Trester, wie sie auch immer heißen, das kann schon ziemlich gut sein. Und da kannst du schon, also zumindest einen sehr kleinen Eindruck nochmal bekommen von der Traubensorte, ne?
Ja.
Wenn du es Rebsortenreihen ausbaust. Also ich glaube, bei einem Trester ist dann letztlich nicht mehr das Terroir entscheidend. Da spielt dann wieder die Traube eine Rolle. Mhm. Aber ja. Aber es ist, genau. Die drei Weine sind schon, also wie gesagt, die sind im Prinzip sind die genau gleich entstanden. Es ist eigentlich der gleiche Typ von Riesling, also die gleiche Sorte. Es gibt ja verschiedene, ganz unterschiedliche Riesling-Klone sozusagen. Und
auf die gleiche Weise hergestellt, auf die gleiche Weise vinifiziert,
ja,
aber
ja,
aus unterschiedlichen Lagen. Ja.
Aus unterschiedlichen Lagen, genau. Also der Kieselstein ist aus dem Oberhäuser Kieselberg.
Mhm.
Das ist also aus einem Weinberg. Oberhausen ist nicht, das ist alles nicht weit entfernt, also ein bisschen nahe abwärts Richtung Bingen, bekannt durch Helmut Dönhoff, also das ist der, einer der drei Topwinzer da, ne? Oberhäuser Leistenberg hat er zum Beispiel und so weiter. Der Schiefer ist aus drei oder vier verschiedenen Weinbergen, Niederhäuser Roseneck, Niederhäuser Kerz und eben diese Botenberg da direkt vor der Tür.
Mhm.
Und Vulkan ist halt Rotenfels, Klamm, Königsfels und Pfaffenstein, Niederhäuser. Also aus vier verschiedenen Lagen, also Porphyr- und Mellaphyr-Böden. Und das ist auch der, finde ich, der am tatsächlich, also der, ich würde sagen, der Kieselstein ist am hellsten und fruchtigsten noch.
Von ja, drei, die anderen sind aus Stein.
Genau, und die anderen sind wirklich aus Stein und aus Rauch. Also je vulkaniger das wird, desto gelbfruchtiger, wenn überhaupt noch Frucht, dann eben so Gelbfrucht. Aber dann eben auch Stein, Rauch, Bums. Also
ich finde das so unendlich geil. Also das ist wirklich, was das in der Nase macht. Also gerade der Vulkan und Schiefer, dieses Feuersteinige, was die haben, das ist ja, ich finde, das ist einer der geilsten Gerüche, den man überhaupt nur im Wein haben kann. Also zumindest im Weißwein.
Ja.
Also jetzt von den klaren Gerüchen. Es gibt jetzt natürlich noch unsere Schnäs, die haben ja alles, das ist ja, also so ein Chenin, der hat ja keinen so klaren Geruch, sondern der ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen kann.
Ja, es kommt ein bisschen auf die Winzer an.
Okay, also die Schnäs, die ich so trinke, die haben, die haben eigentlich undefinierbaren Geruch eigentlich.
Eher Most.
Der ist sehr geil, genau, sehr Most, genau. Aber jetzt, also diese beiden Vulkan und Schiefer, die haben einfach so einen scharfkantigen Feuerstein da drin. Das ist echt, ich finde es toll. Ich habe die ganze Zeit die Nase im Glas, während du redest.
Ja, kann ich gut verstehen. Das wirklich ist total geil, schön. Ja. Und es ist auch tatsächlich, also wenn so Beziehungen auseinandergehen, es ist wirklich eine Tragödie eigentlich, weil die haben ja gerade erst angefangen, hatten jetzt angefangen und es hat sich so toll entwickelt, der hatte so viel vor.
Das heißt aber auch, dass die sich so sehr gestritten haben, dass sie nicht mehr zusammen arbeiten konnten. Ne?
Das ist halt nee, das hatte noch irgendwie, ja. Also, da ging gar nichts mehr. Also das war mit einem Schlag aus dem Bums.
Mhm.
Und was halt... Also nicht nur eine natürlich irgendwie so eine persönliche Tragödie ist, sondern eben auch so für die Weinszene, weil das halt wirklich, der war gerade dabei, irgendwie sozusagen für seine Weine die Preise, also die verdienten Preise einzuheimsen, also auch für diese drei Weine hier und der hatte angelegt dieser Ort ist einfach toll, ja. Also das ist, wenn wir jetzt ganz ins Esoterische gehen, dann ist diese Bodenberg gilt so als einer dieser Kraftorte, ja. Also im Esoterischen, wahrscheinlich wegen der von Bingen und so. Aber es ist einfach ein besonderer Ort. Du gehst da hin und denkst, wow, das ist irgendwie toll. Ja, das ist irgendwie wirklich besonders, irgendwie sehr schön. Also auch mit dieser Burgruine, die ganze Landschaft da. Und dann haben die ja, das ist wirklich irre, die haben wahrscheinlich die ältesten, auf ihrem Grund und Boden, die ältesten Rebstöcke Europas. Weltweit kann man nicht sagen, aber wahrscheinlich die ältesten Rebstöcke Europas oder Mitteleuropas.
Mhm.
Die haben nämlich an einem schwer zugänglichen Ort sozusagen an diesem Bodenberg, der ist an sich schon relativ steil, sozusagen unterhalb der Klostermauern haben die fünf Rebstöcke gefunden durch Zufall, die eigentlich eher aussehen wie Efeu.
Mhm. Ach, ich glaube, das hast du irgendwann schon mal erzählt, glaube ich. Ne?
Ja,
aber erzähl trotzdem nochmal, ich vergesse ja alles und die anderen auch.
Weil wir ja schon mal über gemischte Sätze und so gesprochen haben. Genau, und die haben dann das analysieren lassen vom Andreas Jung, das ist halt ein Rebforscher hier aus Deutschland, und der hat das eben auch die DNA-Analysen gemacht, hat eben rausgefunden, dass es ein weißer Orléans ist. Mhm. Eine sehr alte Rebsorte, die von dem ganzen Wuchs her, von der gehen die davon aus, dass diese Rebstöcke tatsächlich noch zur Zeit des Klosters gepflanzt worden sind, und das ist eben im 1500 und noch was aufgelöst worden. Das heißt, die Rebstöcke sind wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert. Und
krass. Und da wächst noch Wein dran, den man trinken kann?
Nee. Da an diesen 5 Rebstöcken wuchs kein Wein mehr. Die sind halt so verwachsen. Mhm. Und dann eben sozusagen die Mauern da hochgeklettert. Wie gesagt, dass die eigentlich gar nicht mehr aussahen wie Rebstöcke, sondern eher wie Efeu. Aber die hatten halt angefangen, aus Reisern von diesem weißen Orléans eben neue, also sozusagen mit der alten DNA neue Reben zu züchten. Ne?
Ja.
Die sind denen dann kaputt gegangen, irgendwie 2012, glaube ich, im sehr kalten Winter, die Stecklinge. Und ich glaube, Neuanfang war dann halt nicht mehr. Ne? Was er damit auch eben erreichen wollte, war einen klassischen alten gemischten Satz wieder aufleben zu lassen. Der hatte eben angefangen, in der Gegend rumzufahren und in alten Weinbergen zu gucken. Also in bekannten Weinbergen auch sich sozusagen so Reiser geben zu lassen, um die selber zu ziehen, um tatsächlich einen gemischten Satz da aufzubauen. Also wirklich alten mit alter Substanz, ja, also mit alter.
Was mir gerade auffällt, ist, dass sie alle wenig Alk haben, ne? Also 11,5, das finde ich jetzt nicht so viel.
Ist nicht so viel, ne?
Das ist echt. Entschuldigung, ich bin gerade begeistert. Ja. Darum schweige ich auch so vor mich hin, weil ich eigentlich die ganze
Zeit. Ja. Was sagt denn der Chat? Ist der auch begeistert? Oder?
Was sagt denn der Chat? Verbranntes Karamell. Der Vulkan ist was, womit man den Abend verbringen kann. Der Kiesel hat was Fauliges. Der Schiefer ist trinkflussanregend. Habt ihr mal schnell hintereinander an den 3 Weinen genippt? Fragezeichen. Oh, hab ich auch noch nicht gemacht. Der Kiesel ist am langweiligsten von den 3. Danach hat jeder sein Favorite gefunden. Ja. Granny Smith Apfel mit einem Spritzer Zitrone, der Schiefer Riesling. Mhm. Also dem Chat scheint es zu gefallen.
Okay.
Und schön. Eine Frage kommt auf, kann es sein, dass er gewinnt mit der Dauer der Öffnung? Ja.
Auf jeden Fall.
Oh, die anderen haben 12,5, sehe ich gerade.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade spontan vergorene Weine gewinnen immer mit Öffnung, mit längerer Öffnung und auch mit einer gewissen Wärme. Ne? Also ich würde die Weine jetzt auch nie zu kühl trinken, natürlich. Also nicht knalle kalt aus dem Kühlschrank raus, ne? Sondern die öffnen sich wirklich mit Luft und Wärme. Mhm. Und du wirst die Weine auch die nächsten 3 Wochen trinken können. Ne? Also wenn du die jetzt nicht 3/4 leer machst, sondern die wieder zuschraubst und in den Kühler tust, dann wirst du also bestimmt über die nächsten 2 Wochen ganz bestimmt Spaß mit den Weinen haben.
Mit nur 3 Flaschen über 2 Wochen? Wo lebst du denn?
Nee, einfach nur, um mal zu schauen, wie sich so Weine zumindest über ein paar Tage hinweg entwickeln. Ne?
Ja.
Ja.
Also, ja.
Ja, also klar, der Kieselstein ist der einfachste, hellste, in gewissem Maße fruchtig frischste Wein.
Mhm.
Ist auch der sozusagen als drittes in diese Dreiergruppe dazugekommen ist. Also der hatte, ich glaube, Schiefer und Vulkan hatten sie von Anfang an im Programm und Kieselstein ist halt noch dazugekommen. Der ist so im Prinzip so ein bisschen zwischen Gutswein und Ortswein, so von der Qualität her, würde ich sagen. Und aber Schieferboden und Vulkan, also vor allen Dingen Vulkan, finde ich auch wirklich ganz großartig.
Ja, ich, also tatsächlich ist der Kiesel, ist der, also das ist auch schon, das ist jetzt fast gemein, das sozusagen.
Ja, das ist halt also nur, wenn du wieder runtertrinkst, ne? Also der kommt halt mit den anderen beiden nicht ganz mit. Für sich genommen ist das ein total schöner Wein, ne? Aber wenn du dann eben diese viel dunkleren, tieferen, rauchigeren Weine dann im Glas hast, dann ist es einfach, super schön.
Ich bin
die Frucht in dem Schieferwein, das ist
Schiefer da. Ich muss mehr ausspucken, merke ich gerade. Sonst werde ich wieder komisch.
Gemengelage hieß übrigens der gemischte Satz, den er gemacht hat. Den gibt's wahrscheinlich auf der Liste nicht mehr, oder?
Gemengelage?
Ja, Gemengelage.
Gemengelage.
Ja, du darfst ja in Deutschland einen gemischten Satz, nicht gemischten Satz nennen.
Der hieß auch richtig Gemengelage oder war das eine spezielle Lage, Gemengelage?
Nee, Gemengelage. Also, weil das halt ein gemischter Satz war.
Nee, sehe ich hier nicht. Nee,
okay, dann gibt's ja nicht mehr. Ja, also er hatte tatsächlich 2-3 Jahre hatte er schon das, also tatsächlich einen gemischten Satz mit diesen alten Stöcken da gemacht.
Das ist wirklich eine Schande. Was macht denn der jetzt?
Ja.
Also der macht jetzt gar keine Weine mehr.
Nee, leider nicht.
Das ist ja ätzend.
Ja, ist eigentlich schade, also sehr schade.
Ja. Und verkauft jetzt im Grunde seine Reste.
Der hat jetzt, also wie gesagt, genau, er verkauft jetzt seine Reste. Er ist jetzt gerade da rangekommen, an die Hälfte, soweit ich das jetzt verstanden habe, an die Hälfte der noch vorhandenen Mengen. Und
da reden wir aber über etliche tausend Flaschen, oder?
Nein, also, glaube ich nicht.
Nicht? Haben so Winzer, machen die nicht immer zigtausend Flaschen?
Nee. Also ich glaube, gerade wenn man anfängt mit so einem Weingut und wirklich Kapital nötig hat, ja. Also erinnerst du dich noch, als wir in Saumur waren bei Thierry Germain, Domaine de Rocheneuf, unten in diesem Tuffsteinkeller?
Ja, ja.
Und er uns gezeigt hat, wie viel er zurückgelegt hat von seinem Wein?
Nee, daran erinnere ich mich nicht mehr.
Okay, das war so ein Eckchen in einem der Nebengänge, da flogen so ein paar Flaschen rum. Ja. Also es gibt viele Winzer, die am Anfang erstmal gar nicht das Kapital haben, um dann ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Flaschen wegzulegen, sondern die versuchen, ihre Weine zu verkaufen, damit sie überhaupt an frisches Kapital kommen, weil das ist ja dann totes Kapital, was da im Keller liegt, ne?
Ja.
Viele Betriebe bauen dann halt erst im Laufe der Zeit irgendwie.
Ja, du hast halt nicht, du hast halt die ersten paar Jahre musst du halt von deinen Ersparnissen leben, ja.
Ja, genau. Genau, und je länger das Zeug da liegt, desto schwieriger ist es. Deswegen gibt's halt zum Beispiel auch in der Champagne viele Winzer, die keine Jahrgangschampagner machen,
ja,
weil die sich das Lagern der Weine nicht leisten können. Ne?
Ist ja auch eine Schande, ne?
Ja, ist halt so. Ja. Also, meine Güte. Ne? Deswegen glaube ich jetzt, also da wird's, Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nicht gefragt, ob das jetzt ein paar hundert oder ein paar tausend Flaschen sind, aber es wird jetzt nicht so ewig viel sein, aber das Schöne ist, dass es die überhaupt noch gibt. Also ich dachte, die gäbe es gar nicht mehr und kauft dem Mann den Keller leer, ne? Kann ich nur sagen. Das ist einfach, also ich meine, selbst diese Weine hier, ne, die lohnen die, es,
in Anführungszeichen
wegzulegen. Billigen, ja, die günstigeren aber Weine.
Wie lange willst
wegzulegen?
Wie lange?
Also ich wäre versucht, die davon irgendwie jeweils nochmal 4, 5, 6 Flaschen zu kaufen und jedes Jahr die 3 nebeneinander nochmal aufzumachen.
Mhm. Ne?
Wahrscheinlich wird der Kieselstein dann auch am ehesten schlapp machen. Aber ich meine, auch der hat überhaupt keine, also der hat überhaupt keine Alterungsnoten. Ich meine, hier kommt ja jetzt nochmal hinzu, dass die Weine alle unter Schrauber sind und das macht die Weine eh viel dichter, ja.
Also
die brauchen einfach viel länger, um sich zu entwickeln. Und ich habe ja bei mir im Keller immer noch so Testweine vom Daniel Wagner, irgendwie 2 7er Gutsweine.
Mhm.
2 7er Gutsriesling, 2 7er Scheurebe, ja, also ich meine, da merkst du jetzt schon mittlerweile so ein bisschen das Alter, aber die Weine sind immer noch blitzblank, die sind super, ja, die kann man immer noch gut trinken, obwohl es ein einfacher Gutswein ist, ja. Also insofern, wie gesagt, das ist jetzt 2013, also ich denke mal bis 2020, 2023 oder so,
wow,
kannst du die Weine schon lagern, würde ich glauben, also würde ich jetzt mal so nach dem Zustand, in dem die sich jetzt befinden.
Also das...
Wobei ich das dann beim Kieselstein wiederum, glaube ich, nicht machen würde. Das ist
sind die anderen Weine von ihm denn eigentlich auch Gesteinsweine oder?
Ja, die, also die ganzen Lagenweine ja eigentlich noch stärker.
Echt?
Wenn du so willst, ne?
Also diese Grand Cru Lagenriesling.
Ja, genau.
Die hauen mich dann komplett aus den Latschen sozusagen.
Ja, also ich würde ein bisschen dann eben gucken, genau, was du jetzt von den drei Bodentypen am liebsten trinken magst.
Mhm.
Und dann würde ich halt gucken, dass du irgendwie aus der Klamm oder, also Niederhäuser Klamm oder im Königsfels oder so eben noch Weine bekommst. Reinsortige.
Ach so, wenn er auf der Liste schreibt, Vulkangestein Geröllhalde, dann weiß ich ja, das ist ein Vulkangestein, so wie der günstige, den ich hier gerade getrunken habe. Genau.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Ja, und die, und dann eben Rotenfels, Klamm, Königsfels, das, die müsste es eigentlich als Einzellagenweine geben.
Ja,
das ist halt alles zum Beispiel Vulkan. Und Niederhäuser Roseneck und Disi Bodenberg ist halt Schiefer.
Mhm.
Jetzt müsste ich ja doch noch mal auf diese Liste gucken.
Ja, eigentlich ja, aber das können wir dem Publikum nicht antun, dass wir jetzt im Internet rumsurfen. Ja, das können wir denen ja nicht antun.
Nee.
Ich habe Schwierigkeiten, ja, meinen Favoriten für heute Abend zu benennen. Es ist auf jeden Fall, ist es nicht der Kieselstein. Der hat es ja eben schon gesagt, der rutscht ein bisschen ab gegen die anderen beiden. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich den Vulkan oder den Schiefer besser finde. Ich glaube, es ist eher der Vulkan. Mann, ey, das ist echt, ja. Aber welcher ist denn jetzt, welcher ist denn davon jetzt Vulkangestein? Rotenfels? Ja,
der wo drauf, ach so, du meinst.
Nee, das, ob bei den Einzellagen, da steht nicht, ob das Vulkan ist oder
was. Nee, das steht da nicht mehr drauf. Also Rotenfels ist Vulkan.
Ach so.
Niederhäuser Klamm ist Vulkangestein. Schloss Böckelheimer Königsfels ist Vulkangestein.
Und was hier, ach so, dann ist alles ist Vulkangestein, außer das, wo nicht Vulkangestein dabei steht, wahrscheinlich dann, oder?
Nein. Niederhäuser Roseneck, ich weiß nicht, gibt es Roseneck als Einzellage oder Disi Bodenberg?
Es gibt Disi Bodenberg als Einzellage.
Ja, das ist dann Tonschiefer. Das ist Tonschiefer.
Mhm.
Ja.
Ja.
Genau.
Ja, dann werde ich jetzt mal mit meiner. Wahrscheinlich werde ich mit meinem guten Vorsatz brechen müssen.
Keinen Wein mehr zu kaufen.
Solange ich habe damit sowieso schon
gebrochen. Seit jeder Sendung dasselbe.
Ja, ich habe damit sowieso schon gebrochen, weil Andi Weigand hat auch seinen neuen Jahrgang gefüllt und davon habe ich auch einen Karton gekauft. Hab den allerdings zur Frau schicken lassen.
Damit er da auch guten Wein hast.
Damit du auch mal guten Wein hast, habe ich gesagt. Dann kann ich da dann
immer gut gelacht.
Sie hat sich bedankt, weil bezahlen musste ich dann am Ende.
Klar.
Ja, tolle, also wirklich tolle Weine, die du da ausgesucht hast. Und tatsächlich ein Jammer, dass der nicht mehr weiter Weine macht. Andererseits wird es halt so, also auf diese Weise wird es dann halt auch legendär irgendwie, ne?
Ja, wobei eben so ein Wein, also ich sag mal mit Web 2.0, mit Facebook und so weiter, das ist ja auch alles sehr schnelllebig geworden.
Ne? Ja.
Also um Legende,
um zur Legende
zu werden, musst du schon. Er war noch nicht weit genug, um legendär zu werden, würde ich sagen. Also es gibt ein paar Leute, die seine Weine sehr, sehr schätzen und bis heute zu schätzen wissen, ganz sicher. Aber es ist halt ein bisschen so wie mit dem Axel Köhler, ne, damals in Rheinhessen, der auch viel zu früh aufgehört hat damit, aus Gründen. Und dessen Weine sind auch in bestimmten Kreisen tatsächlich, in sehr kleinen Kreisen, aber auch in gewissem Maße Legende, aber jetzt nicht in der Weinszene als solche. Ne?
Mhm.
Dafür haben die einfach nicht lange genug Weine gemacht. Also da gibt's andere, die irgendwann sozusagen abtreten mussten, wo Weingüter dann nicht weitergeführt werden konnten, weil es dann die Nachfolger irgendwie keinen Bock hatten oder so, ne? Wo es dann so Legendenbildung gibt. Das ist jetzt, glaube ich, hier nicht der Fall. Es wäre eigentlich schön, wenn es wirklich einen guten Betrieb gäbe, der ihm den Job als Gutsverwalter oder Weinmacher anbieten würde und er würde zuschlagen.
Ist das denn so schwierig? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch bei den Winzern so Nachwuchsprobleme gibt.
Ja, klar. Also es gibt bestimmt Betriebe, die einen guten Riesling, also vor allem jetzt Riesling-Weinmacher mit so einem Stil gut gebrauchen könnten.
Mhm.
Also das müsste man halt finden und irgendwie zusammenführen, irgendwie, glaube ich, ne? Das wäre, ich weiß aber auch gar nicht, ob er das noch machen wollen würde, ne? Das habe ich ihn gar nicht gefragt, das müsste ich mal tun. Also vielleicht war das einfach jetzt auch so eine, sozusagen, das Ganze über 10 Jahre zu machen, irgendwie sein ganzes Herzblut da rein zu legen und wirklich, also das ist schon viel, also das, da muss man schon viel reingeben in so einen Job, ne? Und dann sozusagen von heute auf morgen da rauszufliegen, das ist vielleicht auch einfach so so extrem, dass er vielleicht das auch gar nicht mehr machen möchte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Das kann natürlich auch sein, dass man dann sagt, okay, das war so, ja, ist vorbei und neuer Lebensabschnitt. Ja.
Ich
lege mich fest, Vulkangestein.
Vulkangestein.
Das ist meins.
Ja, in Mainz auch, ehrlich gesagt. Also es ist nicht so einfach, weil der Schiefer ist auch super, ist ein toller Wein. Aber ich mag, je dunkler das eigentlich bei Riesling wird von der Aromatik her, von diesem ganzen steinigen, rauchigen, desto schöner finde ich das eigentlich, muss ich sagen.
Ja. Ich würde sagen, wir beenden die Sendung einfach und lassen uns voll laufen.
Ja, genau.
Danke, Christoph. Termin für Mai haben wir noch nicht. Ne? Was machen wir dann? Wir hatten so ein bisschen, es gab mal wieder so einen Kommentar, der gesagt hat, ist ja alles ganz toll, dass ihr so 12, 13, 14, 15 Euro Weine immer trinkt. Aber wie wär's denn mal mit einem 5 Euro Wein oder halt was Billigerem, was, ja.
Ja.
Weil die meisten Menschen, oder viele Menschen sind nicht in der Lage, mal eben 50er für 3 Flaschen Wein auf den Tisch zu legen. Und viele wollen das vielleicht auch gar nicht, weil das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Katze im Sack kaufen, ne?
Klar, aber das ist halt irgendwie, das ist ja auch irgendwie, das gehört mit zur Sendung dazu, dass die Katze im Sack kaufen.
Das stimmt allerdings, ja.
Ne? Ich glaube, es gab ja bisher selten Enttäuschungen tatsächlich.
Das stimmt.
Wir hatten jetzt Anfang des Jahres, wir waren letztes Jahr deutlich teurer. Und ich habe geguckt, dass wir dieses Jahr wieder ein bisschen da runterkommen.
Okay,
wir sind jetzt tatsächlich jetzt nicht bei den 5, 6 Euro Weinen, das stimmt.
Richtig.
Aber ich wollte eigentlich nächsten Monat nochmal was ganz anderes vorstellen, weil ich habe jetzt für den Joachim Christ in Hannover, also der ist Weinhändler in Hannover, eine Website konzipiert, also ein Shop, Weinshop. Mhm. Alleswein.com. Der ist auch schon online. Ich habe es noch nicht an die große Glocke gehängt, weil es noch nicht alles ganz fertig ist, so wie ich mir das vorstelle. Aber im Gegensatz zu dem, was er vorher hatte, ist es ein Quantensprung und man sieht so langsam, was für ein feines Programm er hat. Und der ist aber eben nicht nur Weinhändler, sondern der hat sich auch an der Gründung eines Weinguts beteiligt, 2008. Das ist die Domaine de l'Horizon in Calce in Roussillon.
Mhm.
Das ist der gleiche Ort, wo zum Beispiel eben auch Matassa ist.
Ah.
Und die Domaine Gobi. Und ich hatte mal überlegt, dass wir 3 Weine von der Domaine de l'Horizon machen.
Okay.
Das ist allerdings kein 5-Euro-Wein. Also es ist.
Nein, und das, ich kann auch immer nur, ich appelliere ja auch immer, also es ist ja auch so, wenn ich irgendwo eingeladen bin, bringe ich ja auch einen Wein mit und das sind in der Regel auch keine 5-Euro-Flaschen, sondern das sind halt auch eher, also ja, über 10 bis 20, 25 Euro oder sowas. Und ich sag dann halt auch immer, ey, Kinders, wir sitzen hier zu viert, ne, und trinken jetzt diese eine 30-Euro-Flasche zu viert. Jeder hat einen geilen Wein im Glas gehabt und danach können wir ja auch mit Bier weitermachen. Weißt du, das
zum Beispiel.
Das geht ja alles. Also das heißt, es geht hier mit der Appell an alle, die denken so, mein Gott, das ist mir zu teuer, 15 Euro für eine Flasche Wein. Dann teilt's euch.
Zum Beispiel.
Also genau. Teilt's euch, dann wird halt nicht jeder besoffen davon, sondern ja, eben, da reden wir ja auch oft genug drüber, irgendwelche Weinabende machen, irgendwelche Weinclubs, irgendwie.
Genau, also ich kenne verschiedene Leute, die uns zuhören, die das genauso machen.
Ja.
Gut, es gibt natürlich wiederum auch Leute, die haben keine Freunde, mit die darauf Bock haben, ne? Das ist dann so ein bisschen schade, aber ich versuche das so ein bisschen in der Waage zu halten. Mhm. Lass uns nächsten Sendung mal Domaine de l'Horizon machen. Also, dass die Weine liegen irgendwo zwischen 12,90 und dann auch über 20. Aber,
ja, und im Zweifelsfall werden wir halt eine exklusive Sendung für Besserverdiener. Da müssen wir dann mit leben. Da können wir dann auch leider auf die Kollateralschäden keine Rücksicht nehmen. Okay, ich werde langsam betrunken. Genau.
Nö, aber wir könnten ja auch mal eine Sendung mit Wein von Andi Weigand zum Beispiel machen.
Das die jetzt keine, kosten ja echt wenig, ja.
Ne?
Ja.
Genau. Also, absolut. Also
ich fände ja immer noch so geil, so mal irgendwie loszuziehen und zu sagen, so, wir rennen jetzt mal zu irgendwie, was gibt's denn hier so für Weinhändler, die jeder, also wir rennen jetzt nochmal zu, wie heißt es nochmal, Jacques oder Vinum oder wie sie alle heißen, oder Vinos oder sowas. Vinos, also ja. Wo es echt Billigzeug gibt, aber die wo auch immer so Schnäppchen dabei sind, das müssten wir mal ausprobieren. Also eigentlich wäre das cool, wenn unsere Hörerschaft, wenn sie ein Schnäppchen findet, mal Bescheid sagt, da gibt's ein Schnäppchen, kauf das mal. Und trink das mal. Das fände ich eigentlich mal ganz cool.
Können wir auch mal machen.
Also, ihr habt das gehört.
Und dann,
also,
und dann müssen wir uns auch noch mal ganz ernsthaft darüber unterhalten. Ich habe ja einen Blog, das jetzt in diesem Jahr 10 Jahre alt wird. Ne? Echt also krass. Eigentlich jetzt gerade im April. Also krass. Originalverkorkt feiert quasi den 10. Geburtstag. Ich habe das doch überhaupt noch gar nicht gefeiert. Aber da wir ja sowieso vorhatten, mal einen Weinabend zu machen, also mit live trinken,
genau. Live saufen, genau, saufen,
finde ich, sollten wir das im Rahmen von 10 Jahre Originalverkorkt jetzt einfach mal angehen.
Ja, wir sollten das angehen, aber nicht vor September.
Nee, genau, nicht vor September.
Ich weiß jetzt schon, dass ich bis September unfassbar Stress haben werde. Ja,
genau. Das heißt, wir gehen das jetzt mal für September an und schauen, dass wir irgendwie 1 bis 2 Weinabende machen, vielleicht ja einen in Hamburg und einen in Berlin oder sowas.
Ja.
Fände ich eigentlich, angemessen.
Irgendwie südlicher wäre auch vielleicht ganz schlau damit auch, weil wir haben ja nicht nur Hörer hier oben in den,
ja, das stimmt,
in den prekären Randlagen dieser Republik.
Das stimmt.
Oh Mann, ist das geil.
Ja, da müssen wir uns nochmal was überlegen oder ich überlege mir mal und stell dir mal was vor. Und dann machen wir das mal.
Ups. Ja. In diesem Sinne.
Oder wir treffen uns einfach im Rheinland.
Wir treffen uns im Rheinland. Sind. Irgendwie, wie damals die
Legende. Im Marieneck oder so.
Das ist eigentlich eine geile Idee. Wir treffen uns im Marieneck.
Ja, genau.
Platz für 40 Leute.
Genau.
Oder?
Das machen wir. Genau, ich frag mal.
Ja, gute Idee. Osteuropa hatten wir versprochen, sagt übrigens der Chat auch.
Das stimmt. Das haben wir auch noch vor. Ja, wir haben noch so
viel. Also wir haben noch so viel vor. Die letzte Sendung, die ich einstellen werde, ist die mit den Weinflaschen. Alle anderen werde ich irgendwann einstellen, aber die Weinflaschen nicht. Nee, tut mir leid, keine Zeit, kein Bock mehr. Aber wir saufen weiter.
Aber trinken.
Aber Hauptsache saufen, genau.
Alles klar.
Christoph, ich danke dir.
Holger, zum Wohl.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ja.
Wer redet, ist nicht tot.